Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei uns ist heute Herr Manuel Schreiber. Hallo, Herr Schreiber, guten Tag, grüße Sie.
Hallo, Herr Littgemann. Freut mich, dass ich da sein darf heute.
Ja, wir freuen uns auch auf die heutige Folge. Und bevor es losgeht, gibt es eine kleine Vorstellung von Ihnen. Sie haben nach Ihrem Abitur eine Bankausbildung gemacht, ganz klassisch zum Bankkaufmann. Und anschließend haben sich dann ins Studium begeben, haben Ihren BWL-Bachelor an der FOM gemacht. Und anschließend haben Sie dann Ihren Master gemacht an der Fernuniversität in Hagen, wo wir uns auch kennengelernt haben und Sie unter anderem Masterarbeit bei mir geschrieben haben. Ja, und wie das bei Fernstudierenden so üblich ist, nebenbei arbeiten Sie auch noch oder umgekehrt.
Genau.
Genau, ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Sie haben jahrelang bei der Sparkasse auch gearbeitet, bei der Sie dann gelernt haben, in der Gesamtbanksteuerung und sind dann vor 2 Jahren dann gewechselt in die genossenschaftliche Welt und sind dort im Risikocontrolling tätig, wo dann im Grunde genommen auch zumindest in Verbindung damit Ihre Masterarbeit
Vor
stattgefunden
einem
hat.
halben Jahr bin ich gewechselt, im
Vor einem
Oktober
Jahr
letzten
erst?
Jahres.
Okay. Jo,
Ja.
das ist noch richtig frisch irgendwie so. Können Sie ja vielleicht noch gar
Genau.
nicht so viel sagen zur genossenschaftlichen Welt. Naja, gut,
Gut.
bevor wir da sind, fangen wir erstmal unten an im Lebenslauf. Sie haben ja Ihr Abitur gemacht mit dem Fach Wirtschaft. Und das habe ich im Lebenslauf, habe ich das gesehen. Und es wird ja derzeit mal wieder, sage ich mal, stark diskutiert, ob man Wirtschaft irgendwie haben sollte im Abitur. Das ist ja sonst nicht so weit verbreitet. Wie ist denn da Ihre Meinung so zu? Finden Sie das gut oder müsst ihr auch was anderes streichen oder wie würden Sie das sehen?
Also bei mir war es so, die Schule hat das quasi angeboten, dass man Fachrichtung Wirtschaft, Ernährung oder Technik macht, also so ingenieursmäßig. Und die Alternative wäre gewesen, auf ein allgemeinbildendes Hochschule zu gehen, wo man dann quasi selbst Leistungskurse etc. wählen kann. Das Schöne am Wirtschaftsgymnasium war halt, man hat das Fach Wirtschaftslehre als Leistungskurs verpflichtend gehabt. Und also für mich, ich bereue das keineswegs. Also da hat man Grundzüge der Finanzierung, Investitionsrechnung und so weiter und so fort. Das kann man für sein Leben, kann man viel mitnehmen. Also ich befürworte das auf jeden Fall. Ich finde, eine gewisse Grundbildung, was Wirtschaft angeht, sollte jeder nach dem Abitur mitbringen. Von daher kann ich das nur befürworten.
Ja, wenn man da mal so denkt, ist das so bei Ihnen gewesen, dass Sie gesagt haben, vielleicht ein bisschen früh, als Sie die Oberstufe gewählt haben, gesagt haben, ja, ich könnte mir mal vorstellen, danach BWL zu studieren? Oder war das bei Ihnen so, dass Sie das erstmal so gemacht haben und dann hat sich das Studium so ergeben?
Ja, also dass ich was mit BWL machen möchte, das hat sich recht früh herauskristallisiert. Und nach der 10. Klasse stand man vor der Wahl eben, ob man allgemeinbildend dann macht oder sich spezialisiert, und das Thema Wirtschaft hat sich dann angeboten, ja.
Ja. Gut, nun, wenn Sie sagen, okay, da sollte allgemeine Kenntnisse, sollte da jeder haben. Aber es gibt ja auch fairerweise, muss man ja auch sagen, vielleicht auch genug, die sagen, ah, so Wirtschaft ist für mich so wie Physik oder sowas. Da will ich am liebsten Bogen drum machen. Und wenn Sie jetzt so sagen würden, naja, welche 2, 3 Dinge würden Sie dann sagen, okay, das könnte man jetzt verpflichtend als Grundkurs für jeden ansetzen? Und Leistungskurse kann man ja vielleicht wählen, wie man möchte.
Also was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist das Thema Finanzen. Also man kommt aus der Schule, man kann Gedichte hoch und runter analysieren, man kann Kurvendiskussionen durchführen etc., aber man weiß im Endeffekt nicht die Grundkenntnisse, was Finanzen angeht oder was Steuererklärung angeht. Von daher, das sind solche Dinge, wo ich dann sage, man kommt aus der Schule heraus und ist diesbezüglich nicht aufs Leben vorbereitet, wo ich sage, das würde ich auf jeden Fall als Pflichtfach einführen. Also gerade finanzielle Bildung.
Also ich habe nach dem Abitur damals eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachgehilfen und mache ja heute noch meine Steuererklärung selber. Ne? Also
Das mache ich
nicht,
auch.
weil mir das so viel Spaß bringt, sondern das ist so, als wenn man Kfz-Mechaniker gelernt hat, dann hat man auch noch Ehrgeiz, das selber zu machen irgendwie. Danach, das ist eigentlich bei mir. Aber ich glaube, beim Thema Steuern, da könnte man vielleicht viele abschrecken, ne? Aber nützt ja nichts, ne? Da muss man irgendwie halt durch, ne?
Genau, richtig, richtig.
Ja, okay. Gut, dann haben Sie ja den Schritt Richtung Bankkaufmann gemacht, haben dann bei einer Sparkasse gelernt. Bankkaufmann ist auch so ein bisschen so, na, ich will nicht sagen, in Verruf geraten. Das war ja, glaube ich, früher in meinen Zeiten immer so der beliebteste Ausbildungsplatz überhaupt. Es gab ja auch immer so ein bisschen mehr Geld als bei anderen Ausbildungsberufen, habe ich so ein bisschen so in Erinnerung. Aber jetzt so in den letzten Jahren findet man immer weniger, die eine Ausbildung machen wollen. Lohnt sich das denn nicht mehr für die jetzige Generation oder würden Sie sagen, doch, immer noch?
Also finanziell ist es, glaube ich, nach wie vor recht attraktiv und auch eine der anspruchsvolleren Kaufmannsausbildungen auf jeden Fall. Nur, ja gut, also bei mir war es so, ich wollte eigentlich dual studieren. Leider ist mir dann zu spät eingefallen, dass ich mich mit dem Zeugnis der 12. Klasse bewerben muss. Und wie das halt so ist, man ist nur in den Fächern gut, die dann auch ins Abitur eingebracht werden müssen. Und
Effizient ist das,
dementsprechend.
effizient, so sagen die
Genau,
Leute.
und dementsprechend ja, war das dann beworben bei zwei regionalen Banken und Zusagen gehabt und dann war das dann recht schnell erledigt mit der Ausbildung. An sich, ich sag mal, man lernt schon viel mit Menschen umzugehen. Das Thema Finanzen lernt man natürlich. Dahingehend schon positiv. Aber wie Sie schon richtig sagen, also ich habe es in der alten Bank mitbekommen, jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber, also die Auszubildende sind gesucht, aber man findet einfach keine mehr. Das Berufsbild hat tatsächlich gelitten, insbesondere seit der Finanzkrise halt.
Okay. Eine Zeit lang wurden die Banken ja auch so ein bisschen so totgesagt, ne? Als diese ganzen Fintechs und wie die alle heißen, ein bisschen aufgekommen sind. Da gab es auch so eine leichte Verunsicherung, wo man gesagt hat, so ja, Bankkaufmann, um Gottes Willen, also niemand braucht Banken, jetzt kommt auch KI dazu, braucht ja kein Mensch mehr. Aber dem ist nicht so, oder?
Nee, also das ist gerade ein Transformationsprozess. Ja, die Fintechs und so weiter, die drängen in den Markt. Das ist ohne Zweifel. Aber noch sehe ich da keinen, also auch mittelfristig nicht, weil er auch also vom staatseitig her und EZB und so weiter, ist ja auch die Rückendeckung für die Banken da. Und man hat es ja auch gesehen, also gerade jetzt genossenschaftliche Institute oder Sparkassen, die sind solide aufgestellt in der Regel. Ja, müssen halt die Regulatorien der Großbanken auch mit umsetzen. Aber nee, ich sehe da jetzt grundsätzlich erstmal, Stand jetzt keine, habe ich da keine Bedenken.
Sie haben eben in so einem Nebensatz was fallen lassen, was vielleicht viele, die überlegen, ob sie den Beruf ergreifen, wie beispielsweise was wie Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann oder was ich gerade erwähnt habe, so Steuerfachhilfe. Da haben sie gesagt, man hat viel mit Menschen zu tun. Und das ist so ein Punkt, wo denken viele, die an sowas überlegen, so einen Ausbildungsberuf zu ergreifen, die denken immer, nee, da hat man gar nichts mit Menschen zu tun und das ist total technokratisch.
Ja, also die Bankkaufmannsausbildung besteht hauptsächlich daraus, dass man am Kunden, also sei es am Schalter oder dann auch im Beratungsgespräch, bei komplexeren Fällen dann auch mit einem erfahrenen Berater gemeinsam Kunden auch aktiv berät. Darum geht es im Endeffekt und das ist auch Teil der Abschlussprüfung dann. Also die mündliche Prüfung ist im Endeffekt ein Beratungsgespräch.
Okay. Also ich kann das auch wenn es schon ein bisschen her ist, bei meiner Ausbildung auch bestätigen, wenn man so denkt, so Steuern, was ist das eigentlich? Aber gerade so die Kunden zu beraten und da geht es auch nicht nur um Gewerbekunden oder freiberufliche Kunden, sondern selbst um Privatkunden, ne, oder ein paar Vermietungs- und Verpachtungsobjekte hat und so. Also man hat doch mehr mit Menschen zu tun, als man das vielleicht so glauben würde in so einem Beruf. Ja,
Absolut.
okay. Gehen wir den nächsten Schritt weiter in Ihrem Lebenslauf. Denn haben Sie einen Bachelor gemacht an der FOM, Fachhochschule für Ökonomie und Management. Das ist eine private Fachhochschule, wer sich damit nicht ganz so auskennt. Und dann anschließend waren Sie an der Fernuniversität in Hagen. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Das ist eine staatliche Universität. Die sind also nicht privat, genau wie jede andere Präsenzuniversität auch, wenn man vom Land NRW bezahlt. Wenn Sie das so miteinander vergleichen, jetzt mal unabhängig vom Bachelor versus Master, sondern einfach nur so von der Gesamtorganisation, von dem Ablauf, Was würden Sie dann jetzt Leuten so mitgeben wollen, die jetzt studieren wollen und gar nicht wissen, gehe ich an eine private oder eine staatliche? Was ist wo besser, was ist wo schlechter aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich erstmal, das war beides berufsbegleitend, muss man auch dazu sagen. Ja, an der FOM, also beim Bachelorstudium, war halt, das war eine private Hochschule, ja. Vorteile ist auf jeden Fall, also da gab es einen Online-Campus, der, also man hat wirklich alles mundgerecht serviert bekommen. Man hat einen Plan bekommen, man musste im Endeffekt nur abliefern. Es wurde alles wirklich online 1:1 bereitgestellt. Und es war auch waren Präsenzveranstaltungen, allerdings freitags abends von 18 bis 21 Uhr und samstags von 8:30 Uhr bis 15:45 Uhr. Also man musste sich halt vorab im Klaren sein. Das sind jetzt 3 Jahre beziehungsweise 3,5 Jahre, wo der Freitagabend und der Samstag für Studium eben blockiert sind. Ich meine, man muss nicht anwesend sein, solange man die Prüfung besteht, aber ist schon empfehlenswert, weil. Komme ich jetzt zum Nachteil. Also ich wohne nicht in der Nähe von Frankfurt. Ich hatte immer eine Anreise von einer guten Stunde. Das ist dann einmal die Fahrzeit, die man zusätzlich aufwendet, die Zeit, die Kosten logischerweise und auch die Kosten an sich für eine private Hochschule. Die sind natürlich jetzt, wenn ich es mit dem Masterstudium an der Fernuniversität vergleiche, bedeutend höher. Also ich habe damals noch für 300 € im Monat bezahlt.
Für ein Bachelorstudium, ne?
Für ein Bachelorstudium, korrekt, ja.
Okay.
Und ja, das Masterstudium jetzt an der Fernuni Hagen hat mich insgesamt, ich meine, 2.500 gekostet um den
Ja.
Dreh. Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Und eben dann auch wieder der Vorteil bei der Fernuniversität Hagen, die Fahrzeit, die Reisezeit, das hat man mit Ausnahme der Klausuren, die vor Ort, also an den Studienzentren stattgefunden haben, hat man das nicht. Man kann sich alles dann wirklich komplett frei einteilen. Was auch wiederum, wo man auch für gemacht sein muss. Also, wenn ich die Organisation des Studiums betrachte, ja, man bekommt Anfang des Semesters 3, 4, 5 Hefte zugeschickt und dann so nach dem Motto, machen Sie mal. Und ja, entweder man besteht die Klausur oder man besteht sie nicht. Ja. Aber
Ja.
also da gehört schon Selbstdisziplin dazu. Aber das glaube ich bei beiden Formen. Also man muss es auf jeden Fall wollen. Ja.
Also
Deshalb.
man kann die Hefte jetzt auch als PDF runterladen. Also muss ich kurz, also weil ich ein Verfechter der Digitalisierung bin und nochmal
Ja.
betonen muss, dass man zumindest bei mir am Lehrstuhl, wenn man es möchte, auch komplett digital durchstudieren kann, ohne ein einziges Stück Papier, aber möchte nicht unbedingt immer jeder. Ja.
Genau, das ist ja auch individuell. Und der eine markiert sich, der andere hat alles im Tablet oder sonstiges, ne? Also.
Genau, richtig. Wie sieht es aus mit Arbeitsgruppen und so? Also wie findet man die an der Fernuniversität?
Arbeitsgruppen.
Ja, haben Sie mit
Ich
Leuten zusammengelernt oder haben Sie es gesagt, okay, ich mache es eben mal, ziehe das alleine durch?
habe das tatsächlich alleine durchgezogen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine Arbeitsgruppe. Gut, wir haben bei Ihrem Seminar, in Ihrem Lehrstuhl, klar, da war dann auch eine Gruppenarbeit zu machen entsprechend. Da haben wir uns auch digital immer zusammengeschaltet und sind die Themen haben die Themen besprochen. Also Klausuren habe ich mich eigentlich immer selbstständig vorbereitet.
Ja, okay, gut. Ja, ich meine, das ist auch eine Frage des Typs, ne? Also es gibt welche, die brauchen immer irgendwie Leute dann so nebenbei, um vielleicht mal das eine oder andere auch nicht fachlich zu besprechen. Aber ist ja jedem selbst zugelassen. Ja, wo würden Sie sagen, das vielleicht interessiert mich vielleicht mehr, wo würden Sie sagen, kann sich die Fernuniversität dort noch verbessern? Okay, reicht, danke.
Ja, ich überlege gerade ad hoc. Ja, also am Anfang hat es, was ich, den Online-Auftritt hat sehr schlagend gewirkt. Also da hat man einen virtuellen Studienplatz, dann hatte man Moodle, dann das war am Anfang sehr unübersichtlich. Man hat einen Moment gebraucht, um sich da reinzufinden. Und das ist das, was ich meinte, was ich an der FOM, dieses Mundgerechte. Ja, dann hatte man einen Online-Campus, da waren Links, da konnte man auswählen Veranstaltungen, da meldete man sich zu Prüfungen an. Und bei der Fernuni hatte man gefühlt zu Beginn, also als ich Anfang 2019 begonnen habe, hatte man gefühlt 5 Zugänge
Ja.
für die unterschiedlichsten Dinge eben.
Ja.
Das
Ja, gut.
finde ich, kann man verbessern. Ansonsten hat sich da schon die letzten Jahre auch durch die Pandemie als Beschleuniger nochmal, hat sich
Ja.
schon einiges weiterentwickelt, finde ich.
Ja, also Stichwort Online-Klausur. Ne? Was die Zugänge angeht, glaube ich, soll es auch besser werden. Oder ist es schon besser geworden mit Study-Portal, irgendwie so, was die Studierenden jetzt nutzen? Das ist ja relativ frisch bei uns. Kann ich aber gar nichts zu sagen, weil ich bin nun mal kein Student. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber. Ja gut, aber das IT-Thema an staatlichen Hochschulen ist ein sensibles Thema, glaube
Ja,
ich.
ich hatte bei einer Online-Klausur, da war dann irgendwie, da wurde man per Kamera überwacht, dann war aber die Kameraübertragung bei mir abgebrochen. Dann musste ich 2 Wochen zittern, ob das überhaupt dann als zulässigen Versuch also zugelassen wurde. Hat dann Gott sei Dank funktioniert, aber ja.
Ja. Ja, wir verbessern uns da langsam. Also ich bin ja auch ein Verfechter davon, dass das nicht stirbt, auch wenn jetzt die Pandemie vorbei ist. Und das ganz gerne weiter ausbauen möchte. Auch die Tatsache, dass man nicht unbedingt zum Studienzentrum fahren muss, ne? Weil das gibt es bei uns mittlerweile auch. Prüfungen, Online-Prüfungen, aber am Studienzentrum. Mit gestellten Geräten oder so. Aber das finde ich auch nicht ganz so gut, weil es auch nicht so richtig nachhaltig, ne? Muss man wieder anreisen da und da. Da muss man da wieder die Prüfung organisieren vor Ort und so. Das ist teilweise, finde ich, sehr, sehr anstrengend. Also es ist schon angenehmer, weil man was von zu Hause aus macht. Und da ist natürlich aus Prüfersicht das Thema Täuschung noch ein bisschen höher gehängt als im Hörsaal. Ne? Deswegen
Genau.
müssen da
Ja, da
alle
war
studieren. Ja.
diese Online-Prüfung, die ich bei Ihnen geschrieben habe, von zu Hause aus, das war jetzt pandemiebedingt so gewesen, oder wie?
Damals ja. Und jetzt ist
Ja.
es bei mir aber bleibend. Also auch nach der Pandemie habe ich das weitergeführt und habe gesagt, meine Klausuren schreibe ich trotzdem so, wie es damals in der Pandemie war. Allerdings sind die Täuschungsversuche, sage ich jetzt mal so, die Möglichkeit etwas eingeschränkter als vielleicht noch in Ihren Zeiten. Und liegt aber auch ein bisschen daran, das ist eine Entwicklung des Datenschutzes. Also der Datenschutz hat uns ja am Anfang alles verboten. Ne? Also das konnte man, weil wir Eldorado für die Studierenden. Mittlerweile ist auch die Rechtsprechung so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit einem gesunden Menschenverstand darangegangen und hat eben halt gesagt, naja gut, vielleicht sollten wir den Prüfenden doch ein bisschen mehr Gelegenheit geben, die Studierenden zu überprüfen. Hat ja auch was mit Fairness und Chancengleichheit zu tun. Ne? Also das geht in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich hoffe mal auch, dass wir auch dabei bleiben können, aber so sieht es dann auch aus. Und es ist auch günstiger und nachhaltiger für alle. Also ich werbe dafür. Aber sehen nicht alle Kollegen, so muss ich dazu sagen. Ja, wir wollen noch ganz gegen Ende vielleicht noch über Ihre Masterarbeit kurz sprechen. Thema Risikotragfähigkeitskonzepte in Sparkassen damals noch, aber gilt ja genauso für die Genossenschaftsbanken und für alle anderen Banken sowieso. Und
Genau.
kann aber zumindest kurz erwähnen, dass es eine sehr gute Arbeit war, die uns sehr gefreut hat. Und wen es interessiert, ne, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Heft 6 2023, kann zumindest Auszüge da nachlesen aus Ihrer Masterarbeit. Ja, Risikotragfähigkeitskonzepte, neue Art. Also muss man sich über die Risikotragfähigkeit der Banken jetzt Sorgen machen und helfen da die neuen Konzepte oder wie würden Sie das sehen?
Also nein, Sorgen muss man sich nicht machen. Im Endeffekt geht es da ja erstmal um aufsichtsrechtliche Vorgaben, wie sowas aufgebaut werden muss und wie. Also man hat seine Risiken, die werden gemessen mit verschiedenen Methoden und Verfahren und die stellt man, die müssen sich eben die Banken ihren internen Risikoappetit gegenüberstellen. So kann man es vereinfacht formulieren.
Ja.
Da kamen eben neue aufsichtsrechtliche Anforderungen und das habe ich im Rahmen der Masterarbeit eben untersucht, wie die Umsetzung oder der Umsetzungsgrad in den Sparkassen, also in der Sparkassenfinanzgruppe erfolgt, ja.
Die Banken stöhnen ja immer, also egal von welcher Farbe die kommen, ne? Gelb,
Das ist so.
grün, gibt's ja noch blau und rot und immer ein paar Farben zu nennen. Alle Konkurrenten, aber unisono sagen immer alle, oh Gott, die böse Aufsicht. Ne? Also das hört man ja von allen. Und wird das denn jetzt besser? Also wenn wir jetzt sagen, jetzt gibt es ja wieder neue Regeln zur Risikotragfähigkeit, wird das besser, wird das transparenter, also im Zweifel auch besser für den Kunden? Oder würden Sie sagen, nee, das ist eigentlich nur ein formales Ärgernis für alle?
Also ein formales Ärgernis würde ich es nicht nennen. Es ist so, früher hat man sich das Ganze G&V-orientiert angeguckt. Und jetzt die neuen Konzepte, die zielen halt hauptsächlich auch auf eine barwertige Sicht an. Und also aus meiner Sicht ist eine barwertige Sichtweise immer, was Steuerungsaspekte angeht, immer eine periodenorientierten Betrachtung vorzuziehen, auf jeden Fall. Von daher ist es erstmal ein Umstellungsaufwand und wie Sie es richtig gesagt haben, die Banken stöhnen erstmal, das ist klar. Aber ich glaube, langfristig, was Steuerungsimpulse und das, was ja tatsächlich die Intention von diesen Konzepten ist, angeht, kann das ein Mehrwert für die Banken sein. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass das jetzt verpflichtend anzuwenden ist.
Die G&V-Steuerung, also Gewinn- und Verlustrechnung, die knüpft ja am externen Rechnungswesen an der Buchhaltung an. Das heißt, wenn ich da meine Risikotragfähigkeit ermittle, so wie es früher der Fall war, dann rechne ich aber zumindest mit realen Daten. Ne? Aber die kommen aus der Buchhaltung und jetzt gehe ich mal davon aus, sie stimmen auch. Und wie ist es denn bei der barwertigen Steuerung? Wo kommen denn da die Daten her?
Ja gut, letzten Endes habe ich für alle Darlehen, für alle Eigenanlagen, die eine Bank hat, gibt es Bestände, Cashflows und diese Cashflows werden eben mit Zinsen abdiskontiert auf den heutigen Zeitpunkt und daraus ermittle ich Barwerte. Aus diesen Barwerten werden dann mittels komplexer Methoden dann Risikowerte ermittelt, simuliert und diesen werden dann dem individuellen Risikoappetit der Banken gegenübergestellt.
Das heißt, diese Daten haben auch einen gewissen Bezug zur realen Welt und fallen nicht einfach so vom Himmel. Ne?
Das ist korrekt, ja. Also wenn man sich ein bisschen in dem Bankwesen einliest momentan, haben ja viele damit zu kämpfen durch den raschen Zinsanstieg, mit Barwertverlusten etc. Ja, also es ist ja hauptsächlich zurückzuführen auf das Kreditgeschäft. Eine Bank vergibt in der Regel Kredite längerfristig über 10 Jahre. So, und wenn sie die ganze Zeit Kredite zu 2% für über 10 Jahre vergeben haben, jetzt steigen aber die Leitzinsen auf 4% fast, steigt das Zinsänderungsrisiko, beziehungsweise es wird mit einem höheren Zinssatz abdiskontiert und der Barwert sinkt. Ja. Also ist schon ein Dilemma momentan.
Ja. Ja gut, wie gesagt, Banken müssen immer stöhnen zum Schluss, das ist auch ganz gut so. Gut, Herr Schreiber, den halten wir mal fest, so als Fazit für das Interview. Also Bankkaufmann kann man immer noch machen. Ne? Banken werden nicht sterben. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen um die Risikotragfähigkeit. Also im Regelfall, sag ich jetzt mal. Und schon gar nicht bei den Sparkassen und der genossenschaftlichen Welt. Ne? Die machen das ja alles solide. Herr Schreiber, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, sich zur Verfügung gestellt haben und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Ich bedanke mich auch für die Zeit, für das schöne Interview und ja, Ihnen auch alles Gute weiterhin.
Jo, danke. Dann tschüss an alle.